Ja, im Namen des Herrn möchte ich uns alle auch ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Gottesdienst. Und wir haben einleitend gesungen, sprich leise. Und das will ich heute auch tun. Ich bin gesundheitlich angeschlagen und bitte auch um eure Gebete. Aber der Chor hat uns gesungen, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Herr, nach dir. Und so ist es auch bei mir, und ich wünsche, dass bei uns allen das der Fall wäre, dass unsere Seele wirklich zum Herrn gerichtet wäre. Das Textwort, das wir heute betrachten wollen, finden wir in Haggai 2, die Verse 1 bis 9. Bisschen klein, aber ich hoffe, dass wir trotzdem auch mitlesen können. Haggai Kapitel 2, die Verse 1 bis 9. Am 21. Tag des 7. Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Rede doch zu Serubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jasodoks, dem Hohenpriester, und zu dem Überrest des Volkes und sprich: Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Aber nun sei stark, Serubabel, spricht der Herr, auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Josadaks, du Hohepriester, und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscharen. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist soll in eurer Mitte bleiben, fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr der Herrscharen: Noch einmal, eine kurze Weile, werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land, und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern, und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Nun, ich habe diese Botschaft überschrieben mit den Worten: Damals war alles besser. Ich glaube, den Ausspruch kennen wir, ne? Oft hört man ihn: Damals war irgendwie alles besser. Und ich denke gerade an meinen Opa, der so einen alten Mercedes hat. Ich würde sagen, es ist ein Oldtimer. Und ja, der ist verzinkt überall, da ist kein Rost zu sehen. Es war damals noch Qualität. Ja, damals war alles besser. Man kann es in verschiedenen Bereichen so sehen. Ich denke auch vielleicht an die Politik, ja, dass wir uns erinnern: Mensch, da gab es mal so einen Baum von Mann, der Helmut Kohl. Ja, das, der letzte Politiker, der noch auf die Bibel geschworen hat. Ja, und wirklich Gott um Hilfe für die Politik bei Amtsantritt gebeten hat. Ehrliche Politik, da hat das Wort noch was gezählt, da war das eigene Volk vielleicht noch was wert. Also so kann man verschiedene Ansichten haben, dass alles besser war irgendwie. Und in der Bibel haben wir auch Beispiele. Ich dachte daran, wie die Kinder, wie das Volk Israel in der Wüste umhergezogen ist. Ja, und dann hat Gott ihnen ja dieses Manna gegeben. Und irgendwie fangen die an: Mensch, in Ägypten, da hatten wir irgendwie Lauch und Knoblauch hatten wir da. Und jetzt immer dieses Manna, damals war alles besser. Und hier in unserem Text kommt auch hervor, dass man da auch mit Sehnsucht irgendwie in die Vergangenheit geschaut hat, hat gedacht: Mensch, sie standen jetzt da so vor den Trümmern des Tempels und sie erinnerten sich an den Tempel Salomos. Wie war er doch damals so prächtig gewesen? Wie war doch damals alles so gut gewesen? viel besser. Nun, über Haggai selber ist wenig bekannt, er wird nur wenige Male erwähnt, aber er war ein Prophet des Herrn. Und manchmal hat man über Propheten ein etwas falsches Bild. Man sagt, ja, das sind die, die in die Zukunft schauen. Ja, teilweise schon. Aber Propheten waren Menschen, die Gott gehört haben, zu denen Gott gesprochen hat und die das Wort in die aktuelle Situation hineingeredet haben. Die wirklich gesagt haben, was Gott aktuell möchte. Natürlich oft auch mit Hinweisen bezüglich der Zukunft. Und Haggai, er hatte die Botschaft, Gott will, dass der Tempel gebaut wird. Und warum war der Bau des Tempels so wichtig? Der Tempel war das Haus Gottes. Wenn man den Tempel sah, dann wusste man, Gott ist da. Er ist in unserer Mitte, wir sind sein Volk. Und Haggai erinnert auch hier, dass Gott mit dem Volk einen Bund geschlossen hatte. Und an einem Bund, da sind auch immer Pflichten und auch Rechte verbunden und unter anderem auch die Pflicht des Gehorsams gegenüber Gott. Aber es war so, dass ganz viele Dinge gar nicht getan werden konnten, weil der Tempel nicht da war. Der Tempel, er musste gebaut werden. Da wohnte Gott, das war der Ort des Opferns. Der ganze Opferdienst, der damit verbunden war, der war gar nicht möglich ohne den Tempel. Und ohne Opfer gab es im Alten Testament keine Vergebung. Außerdem war der Tempel auch der Ort, wo die Priester und die Leviten ihre Aufgaben hatten und ihren Dienst hatten. Der Tempel, das war die Identität des Volkes. Das war der Mittelpunkt. Ohne den Tempel hatten sie nichts. Kein Tempel war eine Katastrophe. Übrigens, jetzt hat das Volk Israel auch keinen Tempel. Das ist auch eine Katastrophe für das Volk selber. Also dieser Tempel, der war Zentrum der Gesellschaft. Da sammelte man sich, da kam man zusammen. Und hier war auch das Zentrum des Glaubens. Der Tempel, das war ein Symbol, das Orientierung gab. Das war der Treffpunkt zwischen Mensch und Gott. Hier traf man zusammen, das war der Ort der Offenbarung Gottes. Alle die, oder vielleicht ganz kurz, ich habe die Botschaft so ein bisschen aufgeteilt. Einmal Blick rückwärts, dann Blick vorwärts, dann der Blick aufwärts und dann vorwärts. Und alle, die was Geschichte ein bisschen mögen, es war der 5. August 587 vor Christus, wo Jerusalem zerstört wurde durch den babylonischen Feldhauptmann Nebuzaradan im Auftrag des Königs Nebukadnezar. Und die Stadt wurde zerstört. Der Tempel wurde verbrannt, die Mauern wurden eingerissen, die Schätze des Tempels wurden entwendet und die Elite, die geistige und die geistliche Elite, die wurden ins Exil nach Babylon gebracht. Und weil auch davor schon ein Teil der Bevölkerung weggeführt worden war, waren eigentlich nur noch ganz, ganz wenige aus der Landbevölkerung, die da wirklich geblieben waren. Und wie Gott es durch Jeremia angekündigt hatte, blieb das Volk 70 Jahre im Exil, bis auch die Perser unter Kyros Babylon besiegten. Und dann änderte sich die Lage auch für die ganzen Völker im Exil, weil die Perser die Zügel auch gelockert haben und haben es ermöglicht, den Völkern wieder zurückzukehren aus dem Exil, haben sogar Religionsfreiheit erlaubt. Und haben auch den Juden Gegenstände des Tempelschatzes mitgegeben und haben sie auch finanziell unterstützt. Nun, die Rückkehrer, die begannen zügig den Tempel oder den Tempelplatz erstmal leer zu räumen mit dem Gedanken, ja, wir wollen den Tempel bauen. Aber die Arbeit geriet ins Stocken und konnte eigentlich bis zum Auftritt Haggais nicht mehr in Angriff genommen worden. Schuld daran oder Ursache waren die Samariter. Die Samariter waren ein Mischvolk, und zwar die Juden, die damals übrig geblieben waren, die wenige, die hatten sich mit anderen Völkern vermischt, die man dort angesiedelt hatte. Und wenn ich sage vermischt, dann nicht nur vom Blut nach, dass die einander geheiratet haben oder so, sondern auch von der Religion her, vom Glauben. Und so waren die Samariter ein Volk, die durchaus auch an Gott geglaubt haben und auch auf Mose viel gehalten haben, aber sie haben auch viele andere Dinge geglaubt. Und als jetzt die Juden angefangen haben zu bauen, da kommen die Samariter und wollen helfen. Und die Juden haben gesagt, nein, ihr dürft nicht, wir wollen nicht, dass ihr mit uns mitbaut. Und die Samariter, die haben sich so darüber geärgert, dass sie den Tempelbau sabotiert haben. Und dem Volk Israel war es einfach nicht möglich, den Tempel weiterzubauen. Bis zur Zeit Haggais. Und als Haggai zum ersten Mal seine Stimme erhob, war es Ende August 520 vor Christus, also 17 Jahre später. Also das Volk war zurückgekommen, wollte einen Tempel bauen, ist unterbrochen worden, konnte nicht. 17 Jahre später spricht Gott durch Haggai. Und Gott sagt, oder es heißt hier, am 21. Tag des 7. Monats ging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Also wir haben hier die zweite Rede des Haggai. Und warum ist dieses Datum so wichtig? Weil das war der 18. Oktober. Und der 18. Oktober war der letzte Tag des Laubhüttenfestes. Das Laubhüttenfest hatte am 12. immer angefangen, dauerte 7 Tage. Und es war eigentlich das Freudenfest überhaupt. Und man dachte da, also einmal hielt man es als Erntedankfest, dann dachte man daran, wie Gott doch das Volk aus Ägypten befreit hat. Aber man gedachte da auch daran, dass Gott doch ein Messias verheißen hatte. Und eigentlich war es ein Freudenfest, zu dem auch alle Männer Israels erscheinen mussten. Und hier haben wir diesen letzten Tag, der freudigste Tag war. Aber wie war die Situation? Es war nur ein Teil der Bevölkerung da. Die Felder, sie waren nicht richtig bewirtschaftet. Es war keine gute Ernte. Das wird auch später noch klar, wenn man weiterlesen würde. Und es war keine so richtige Freude da. Und man erinnerte sich zwar, dass Gott auch das Volk befreit hat, und man wird wahrscheinlich eher daran gedacht haben, okay, wir sind zurück aus Babel, wir sind wieder im gelobten Land, aber Juda war winzig geworden. Überall waren Feinde. Und der Tempel, der doch Zentrum auch dieses Festes irgendwo war, war ein Ruinenfeld, zerstört alles. Also so trostlos. Und seit der ersten Rede vom Haggai, also als man angefangen hat, wieder zu arbeiten, waren erst 4 Wochen hier rum. Und das war auch noch die Zeit, die in die Erntezeit fiel. Also da waren wir sowieso beschäftigt. Dann waren da ganz viele Feste, der Neujahrstag war da, der Tag der Versöhnung fiel in diese Zeit, dann eben dieses Laubhüttenfest und dann auch noch die normalen Sabbate, wo man ja auch nicht gearbeitet hat. Und so müssen wir sagen, ein Monat war vergangen, nichts hat sich getan. Und dann redete Gott, rede doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jasodoks, dem Hohenpriester, und zu dem Überrest des Volkes, und sprich, wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Also Gott wendet sich hier an 3 Adressaten, eigentlich an diesen Statthalter, dann an diesen Hohenpriester und auch an alles Volk. Und Gottes Wort ist für alle. Und auch Ermutigung brauchen alle. Nicht nur das Volk, auch der Staat hat es gebraucht, der Hohepriester hat es auch gebraucht. Und nicht, dass man denkt, okay, keine Ahnung, die vielleicht verantwortlich sind, ja, die stehen da irgendwie über allem drüber. Nein, Menschen wie alle anderen brauchen auch Gottes Wort. Aber wenn man sich umschaut, es sah aus wie nichts. Ein niederschmetternder Eindruck, Verzweiflung, Traurigkeit, Verzagtheit, Enttäuschung, Niedergeschlagenheit, Resignation, Schmerz, Zweifel, das spricht so alles aus diesem Wort, wie nichts. Aber wie nichts, so beginnt oft Gott sein Werk. Und es heißt am Anfang, dass die Erde geschaffen war, es war alles wüst und leer, es war wie nichts. Und Gott hat so wunderbar alles geschaffen. Und der David, als er vor Goliath stand, er war wie nichts. Und Gott konnte so einen herrlichen Sieg geben. Und das Evangelium wird verglichen als kleines Senfkorn. Es ist wie nichts. Und was tut Gott daraus? Also, auch wenn wir Menschen vielleicht denken, das ist doch irgendwie wie nichts, da kann Gott viel machen. Und es soll uns auch ein Trost sein. Wenn wir vielleicht manche Gedanken haben, Gott kann alles. Er ist nicht gebunden, ob jetzt viel ist oder wenig. Es war hier der letzte Tag des Laubhüttenfestes, also exakt 440 Jahre, nachdem Salomo seinen Tempel damals eingeweiht hat. Und natürlich stand man jetzt davor und erinnerte sich daran, dachte daran. Und es war ja so, dass dieses Laubhüttenfest auch seit der Salomos Zeit nicht mehr gefeiert worden war. Erst die Exilrückkehrer hatten wieder damit angefangen. Und es waren tatsächlich einige da, die wussten noch, wie der Tempel damals ausgesehen hat. Es waren alte Männer, Frauen, die da waren. Die wussten, wie herrlich der Tempel mal war. Und natürlich wird es ihnen besonders schwer gewesen sein. Und sie werden diesen Wunsch verspürt haben, ach, wenn der Tempel doch wieder so werden könnte, wie er einst war. Und Gott fragt, und wie seht ihr ihn jetzt? Erinnert euch, wie der mal aussah, und wie seht ihr ihn jetzt? Vergleicht mal. Und dann diese rhetorische Frage, die Antwort liegt auf den Händen, es ist nicht wie nichts. Es ist nicht nur so, dass man nicht viel sah, es war ja eine Ruine, ein Ruinenfeld, sondern auch man hatte auch irgendwie gar keine Hoffnung. Man hatte nicht mehr diese Holzqualität von damals und diese Steine, die schönen, die damals dem Tempel zur Verfügung standen. Salomo hatte alles mit Gold verziert. Man hatte gar keine finanziellen Mittel. Für diesen Tempel musste überall Abstriche machen und man sah eigentlich jetzt schon, das wird nicht so werden, wie es mal war. Und dann war es auch so, dass man Probleme hatte in Bezug auf das Inventar. Man hatte zwar manches mitbekommen, aber die Bundeslade war verloren gegangen. Es fehlte an Fachleuten, überhaupt hatte man viel zu wenig Leute. Salomo, 1. Könige, Könige 5, steht, dass er 100.000 Leute für den Bau zur Verfügung hatte. Da war man weit davon entfernt. Ja, und man träumte hier an dieser Baustelle. Das heißt immer das Beste für den Herrn. Und dann sah man das, ein trauriger Anblick. Und einerseits spricht Gott ja hier auch gerade einerseits zu den Älteren, ja, die aufgrund ihres Alters aber auch gar nicht mehr so vielleicht mithelfen konnten, wie sie es gern wünschten. Aber durch ihre Aussagen, dass auch damals alles viel besser war, da zog man irgendwie auch alle mit runter. Und die, die gebaut haben, für die war das total demotivierend. Wir tun unser Bestes, aber irgendwie für Gott reicht es irgendwie nicht aus. Und die Rede Haggais, die Botschaft, ist eigentlich eine Motivation für Frustrierte. Und Gott, er begnügt sich hier nicht nur mit der Diagnose der Situation, dass er sagt, okay, so ist das jetzt. Und dann lässt er den Menschen in seiner Traurigkeit und Verzweiflung allein. Nein. Er geht weiter und spricht in diese Situation hinein, wie man damit umgehen soll. Und dann heißt es in Vers 4, aber nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr, und auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Josadaks, du Hohepriester, und alles Volk des Landes seid stark, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr Scharen. Seid stark. Andere Übersetzungen sagen, sei getrost. Schau nicht auf das Trümmerfeld und lass dich dadurch entmutigen. Schau auf den nächsten Schritt, der zu tun ist. Und dann tun mit Gottes Hilfe. Lass dich nicht entmutigen. Schau nicht auf das, was vor Augen ist. Schau auf die Hilfe Gottes. Schau auf die Kraft Gottes. Rechne mit seiner Hilfe. Und dann heißt es, das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist soll in eurer Mitte bleiben, fürchtet euch nicht. Gott erinnert, es gibt einen Bund, der geschlossen ist, zwischen euch und mir. Und an einen Bund müssen sich beide Seiten halten. Wenn eine Seite sich hält, dann auch die andere. Und er sagt, wenn ihr dem Bund, zum Bund steht, euch zu mir haltet, gehorsam seid, ich stehe euch auch zur Seite. Ich segne euch, ich helfe euch. Ihr seid mein Volk, der Bund steht noch. Ja, ihr habt Schweres durchgemacht, ihr musstet manches erleiden, aber ich stehe zu meinem Wort. Werdet euch hindurchtragen, fürchtet euch nicht. Und in Vers 9 geht er noch weiter, und zeigt eigentlich so in die Zukunft und sagt, die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als der erste, spricht der Herr der Scharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Scharen. Und was muss das für die Arbeitenden auch für eine Ermutigung gewesen sein? Ja. Es wird eine Herrlichkeit hier geben. Frieden wird an diesem Ort sein. Lasst uns bauen. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als der erste. Und an diesem Ort will ich Frieden geben. Und dieses Wort hat sich in zweifacher Hinsicht auch in Christus erfüllt, in dem Sohn Gottes. Die letzte Herrlichkeit dieses mit menschlicher Hand erbauten Tempel, zwar nicht, als Herodes dann kam oder an die Macht kam und diesen Tempel ausgeschmückt hat und ausgebaut hat und ihn zu einem Weltwunder gemacht hat, sondern es war der Augenblick, als Jesus Christus den Tempel betrat. Er, der Friedefürst, und so heißt es in Malachi 3, Vers 1, siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Dann kam dieser Friedefürst und betrat diesen Tempel, an dem sie gebaut hatten. Aber es erfüllte sich noch in einer ganz anderen Weise in Christus, nämlich als Jesus Christus, der Sohn Gottes, am Kreuz starb und ein neuer Bund geschlossen wurde, unterschrieben mit dem Blut Jesu Christi und ein Bund zwischen Gott und den Menschen. Und jeder, der daran glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, und seine Schuld sieht und seine Sündhaftigkeit und zum Kreuz kommt, findet Vergebung dort und er tritt in diesen Bund ein, in diesen Bund der Gnade. Und von Jesu Blut heißt es, es ist das Blut des Bundes. Und Haggai sagt, denn so spricht der Herr der Scharen noch einmal, eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land, und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern, und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Scharen. Und wenn es heißt, noch einmal, dann heißt es, es war auch schon einmal. Und das war auch so, nämlich als Gott diesen ersten Bund am Sinai schloss. Und so heißt es in 2. Mose 19, Vers 18, aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihm herabstieg und sein Rauch stieg auf, wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig. Das waren die Zeichen, die diesen Bundesschluss begleitet haben. Und dann heißt es, es wird noch einmal geschehen und es geschah, als Jesus Christus am Kreuz hing. Und dann heißt es in Matthäus, aber von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und diese Zeichen, die waren Begleiterscheinungen dieses neuen Bundes. Und Jesus Christus selbst ist der neue Bund. Er ist der Ersehnte, von dem gesprochen wurde in Haggai. Aber auf der anderen Seite ist er selber auch der Tempel. Und so haben sich ganz viele Dinge in Jesus Christus erfüllt. Er selber ist der Bund und er selber ist auch der Tempel. Und Jesus sagt es ja selber in Johannes 2, Verse 19 bis 22. Jesus antwortet und sprach, und da standen sie vor diesem Tempel, diesem unglaublichen Tempel des Herodes. Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist der Tempel erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Und das waren ja die Worte, die man als Anklage vorbrachte. Ja, er hat doch gesagt, er wird den Tempel abreißen. Aber hier heißt, Jesus sprach von sich, von seiner Kreuzigung und von seiner Auferstehung. Denn der Ort der Gegenwart Gottes und der Herrlichkeit Gottes ist seit jenem Tag nicht mehr der Tempel, sondern Jesus Christus. Und mir war das auch nochmal so wichtig. Schaut mal. Wir haben gelesen, der Vorhang, der riss entzwei im Tempel. Und wir wissen, oder es wird oft gesagt, ja, das ist auch irgendwie ein Zeichen, wir haben jetzt direkten Zugang zu Gott. Liebe Geschwister, als der Vorhang zerriss, was hat man gesehen? Das Allerheiligste. Und was war im Allerheiligsten? Was hat man gesehen? Das ist jetzt eine Trickfrage. Haben wir gut aufgepasst vorhin? Das ist eine Trickfrage. Ihr Lieben, man hat nichts gesehen. Weil die Bundeslade verloren gegangen war. Und als das Volk zurückkam, um den Tempel wieder aufzubauen, dann war die Bundeslade nicht dabei. Da stand nichts. Die Bundeslade, was diesen Thron Gottes symbolisierte. Und darum heißt von der Stiftshütte, dass als sie gebaut war, die Herrlichkeit Gottes, die hat sich dort in einer Wolke niedergelassen. Und beim Tempel Salomos heißt es genauso, beim Tempel Zerubabel steht nichts mehr. Da war nichts. Und der Vorhang zerriss mitten in zwei und alle haben es gesehen. Gott ist nicht mehr hier. Hier ist nicht mehr der Ort der Anbetung, da gibt es einen neuen Tempel, Jesus Christus. Und in ihm ist Gott, er ist Gott. Damals war der Tempel der Ort, wo Mensch und Gott sich begegnet sind. Jetzt begegnen wir Gott in Christus. Allein in Christus, nur durch Christus. In Christus dürfen wir uns dem Vater nahen. Er ist die Versöhnung. Er ist der Ort der Begegnung mit Gott. Aber auch die Gemeinde. Auch die Gemeinde. Hier ist das Zentrum, wo die Gläubigen Halt finden und Orientierung durch Gottes Wort. Hier ist Gott gegenwärtig. Es ist ein herrlicher Ort. Gott wohnt in seiner Herrlichkeit hier, in seiner Gemeinde. Und diese Herrlichkeit ist größer als die damals. Und hier wohnt der Friedefürst. Und die erste Gemeinde, die hat es verstanden, als Jesus von sich sprach, als Tempel, als diesen Tempel seines Leibes. Und die haben verstanden, ja, Christus, seine Gemeinde sind ein Körper, er ist das Haupt. Er regiert alles, aber gemeinsam mit der Gemeinde ein Leib, ein Tempel, den Christus damals zu bauen begann. Nicht aus Steinen, sondern aus lebendigen Seelen. Und Christus baut den Tempel bis heute. Und dieser Tempel ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Gottes Reichtum ist hier zu finden, in seiner Gemeinde. Seine Gegenwart ist da zu spüren, Frieden ist da zu finden. Da begegnet man Gott. So heißt es in Epheser 2, Verse 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet, zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und 1. Petrus 2, Vers 4 bis 5, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, nämlich Christus, so lasst euch auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus, ein neuer Bund. Ein Mittler, Christus. Und wenn wir in ihm bleiben, dann gelten auch uns die Verheißungen, die in Gottes Wort zu finden sind. Und er steht zu seinem Wort. Wisst ihr, manchmal muss eingerissen werden, wenn man Neues bauen will. Ist oft so, wenn man so eine Ruine hat, dann muss erstmal alles weggeschafft werden, damit was Neues gebaut werden kann. Und dieser Tempel, er musste gebrochen werden, Jesus Christus, um auferstehen zu können. Ein Mensch muss zusammenbrechen vor Gott, damit Gott neues Leben geben kann. Und so ist es immer wieder, es ist ein göttliches Prinzip. Und dann heißt es, das Wort und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben, fürchtet euch nicht. Geist Gottes ist es, der führen möchte, der leiten möchte, der die Kraft gibt zum richtigen Handeln nach Gottes Willen. Und dieser Geist Gottes ist ein Zeichen der Liebe Gottes zu uns, dass er uns nicht allein gelassen hat und dass er uns führen möchte. Und wisst ihr, mir ist es so aufgefallen hier, da ist das Wort und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben. Er war nie weg. Er war nie weg. Und wenn sie durch Schweres durch sind und wenn sie manches erlebt haben, manches vielleicht zur Strafe, um zur Besinnung zu bringen, um zu reinigen, aber er war nie weg. Und wenn ich mich im finstern Tal befinde, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Gott ist da und er möchte doch den Tempel bauen, auch heute noch. Wisst ihr, man sagt oft, ja, der Heilige Geist muss bauen. Und das stimmt auch. Er ist der Einzige, der die Herzen berühren kann. Er ist der Einzige, der überführen kann. Er ist der Einzige, der wirklich erschüttern kann in den Grundfesten. Aber wisst ihr, manchmal scheint es so, dass man das auch irgendwie als Vorwand nimmt, um sich selbst da irgendwie aus der Verantwortung zu nehmen, seine eigene Trägheit zu rechtfertigen. Wisst ihr, die Menschen haben den Tempel gebaut mit Gottes Hilfe, auf Gottes Geheiß hin. Die Gemeinde baut Gott, aber mit uns. Und ich dachte, so, schaut mal, Gott sagt doch, geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium den Menschen. Ja, kann Gott es nicht dann allein machen? Nein, er sagt, wir sollen es tun. Es ist ein Familienunternehmen, wenn ich so sagen darf. Gott arbeitet mit seinen Kindern. Er bezieht sie mit ein und sagt, geht und macht das. Und die Herrlichkeit, die werde ich geben. Und darum rüstet doch Gott auch Menschen aus für den Dienst. Er möchte in den Menschen auch wirken und die Menschen selber leiten. Er gebraucht Menschen, um seine Gemeinde zu bauen. Und wenn der Geist bleibt, dann wird es auch vorwärts gehen. Und dann heißt es, fürchtet euch nicht. Egal äußere Feinde, innerliche Probleme, fürchtet euch nicht. Mein Geist wird unter euch sein, bleiben. Ein herrliches Versprechen. Vielleicht schauen wir auch manchmal wehmütig zurück auf unterschiedliche Zeitepochen. Vielleicht schauen wir 20 Jahre zurück und sagen, ja, irgendwie war das so schön damals. Vielleicht schauen wir nach Russland zurück und sagen, ach, damals war das irgendwie so anders. So schön war das. Vielleicht denken wir 100 Jahre zurück. Stimmt, aber er hat doch gar keine gelebt von uns. Aber vom Hörensagen weiß man ja so manches. Und ach, war das damals doch so schön. Und dann schaut man so, wie das doch mal war. Und man schaut irgendwie jetzt und denkt, irgendwie ist es wie nichts. Aber wisst ihr, wenn es vielleicht nicht mehr so ist, wie es mal war, bedeutet es dann, dass Gott nicht mehr da ist und dass Gott nicht mehr wirkt. Gott sagt hier, ich bin immer noch da. Ich arbeite immer noch. Es ist immer noch meine Gemeinde. Der Bund steht immer noch zwischen mir und meinen Kindern. Er ist heute noch da. Und dann sagt er, arbeitet, seid stark. Denk nicht dran, macht es vielleicht Sinn. Lass dich nicht unsicher machen, nur wenn es kleine Fortschritte sind, die du siehst. Gott sei Lob und Dank dafür. Hör nicht auf Gerede. Mach's einfach, arbeite. Tu dein Bestes für Gott. Setz dich ein, geh vorwärts. Sei entschlossen, zielstrebig, ohne zu vergessen, dass es Gott ist, dessen Hilfe du brauchst, von dem du abhängig bist. Aber wisst ihr, das ist eine Botschaft, die vielleicht so ein bisschen verloren geht oft. Wir müssen etwas tun. Wir müssen etwas tun. Gott sagt, wir sollen mit Geist, Leib und Seele ihm dienen. Gott hat uns einen Verstand gegeben, den sollen wir für ihn einsetzen. Gedanken machen, was können wir tun, um Menschen zu erreichen, dass seine Gemeinde gebaut wird, planen, was kann man tun? Genau wissend, dass wir Gottes Hilfe da brauchen und dass er unsere Gedanken auch lenken muss. Wir sollen etwas tun. Im Gebet wissen wir und in der Abhängigkeit sich bewusst sein. Wir brauchen Gott, aber wir müssen arbeiten und der Geist, der wird uns leiten. Egal ob die Stiftshütte oder Tempel, Gott hat angeheißen, Gott hat Anleitungen gegeben, Gott hat gesagt und dann hat man gebaut. Mit Gottes Hilfe hat man gebaut. Schaut mal, ich dachte so an die Apostel. Zu Pfingsten Da stehen da so ein paar Männer auf und fangen an zu predigen. Was macht denn das bitte schön für einen Sinn? Ihr seid Zöllner, ihr seid Fischer, ihr seid unterste Schublade. Schaut euren Meister an, den hat man gekreuzigt. Was bringt es jetzt hier aufzustehen und irgendwas sagen zu wollen? Also Sinnhaftigkeit null. Aber der Geist hat es sie geheißen. Und dann haben sie es getan. Und dann heißt es, und der Herr tat hinzu 3000. Verstehen wir? Der Herr tut hinzu, wir können nicht hinzutun. Aber hätten die nicht gepredigt, wären keine 3000 dazugekommen. Gott arbeitet mit den Menschen zusammen. Und mir ist es heute Morgen so groß geworden. Es hat mich so getroffen, dass Gott die Verantwortung für unsere Mitmenschen uns gegeben hat. Uns mitgegeben hat. Nicht, dass wir allein für sie verantwortlich sind. Gottes Geist wirkt auch, aber die Verantwortung tragen wir auch. Es ist seine Liebe. Er will uns mit einbeziehen, seinen Plan. Mit gebrauchen. Für so eine herrliche Aufgabe. Etwas Großes, etwas Bedeutsames. Menschen wollen eine Bedeutung haben. Sie wollen irgendwie etwas Großes schaffen. Ihr Lieben, was gibt es Bedeutsameres, als am Plan Gottes mitzuarbeiten? Und dann prüft Gott dadurch auch unseren Glauben. Wisst ihr, wenn wir zu Hause auf dem Sofa liegen und unsere Arme hinterm Kopf verschränken und sagen, Herr, bau deine Gemeinde. Wir können das Glauben nennen. Wir können aber auch sagen, das ist wirklich ein fauler Knecht, der da liegt. Glauben zeigt sich auch, indem wir handeln. Und ich dachte so an Lazarus. Er und seine Schwestern Martha und Maria, sie waren doch mit Jesus so befreundet. Und dann erfährt Jesus eines Tages, Lazarus liegt im Sterben. Und Jesus, der hat seine Gründe, der verweilt eine Weile und bis er dann zurückkommt, heißt sie, Lazarus ist gestorben. Und dann kommt Martha ihm entgegen, sagt, Herr, wärst du gewesen, er wäre nicht gestorben. Dann kommt Maria und sagt, Herr, wärst du gewesen, er wäre nicht gestorben. Und Jesus erschüttert, das heißt, Jesus weint, der kürzeste Satz in der Bibel. Und dann sagt er, schieb den Stein auf die Seite. Kann Jesus das nicht selber machen? Kann er nicht sagen, Stein, nimm und wirf dich ins Meer? Kann er. Er sagt, schieb den Stein auf die Seite. Und dann sagt Martha, ich meine, was war das für ein Sinn? Da ist doch das Grab, der ist seit 4 Tagen tot. Warum soll man jetzt den Stein auf die Seite schieben? Und dann sagt Martha, Herr, er stinkt schon, nein. Und dann sagt Jesus, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit sehen. Das hat mich so berührt. Wisst ihr, Jesus sagt, schieb den Stein auf die Seite. Das ist etwas, wo du im Glauben tun musst. Was hat das für einen Sinn? Gar keinen. Du musst es im Glauben tun. Und er sagt, und wenn du das im Glauben tust, dann wirst du die Herrlichkeit sehen. Und ich dachte so, wir stehen so oft daher, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Dann werden wir, und was werden wir alles tun? Herr, wirke unter uns, tu Zeichen und Wunder unter uns, und dann werden wir. Der Herr sagt, tu im Glauben, dann wirst du die Herrlichkeit sehen. Wir vertauschen manchmal die Reihenfolge. Christus ist doch da. Und er wird sie immer sichtbarer werden im Dienst für ihn. Er wird sich dazu bezeugen. Wir müssen unseren Teil tun, wir werden die Herrlichkeit Gottes sehen. Darum bete, ja, bete um den Segen und um die Hilfe Gottes. Und dann krempel deine Ärmel hoch und tu. Tu etwas. Das, was der Herr dir aufs Herz legt, das tue. Und dem sollte man sich nicht entgegenstellen, wenn der Geist dir etwas anheißt zu tun. Wisst ihr, ich höre immer wieder so, ja irgendwie so aus Angst, dass man doch etwas tun könnte, was nicht Gottes Wille ist. Etwas, dass man etwas tun könnte, was der Geist Gottes gar nicht will. Dann tue ich lieber gar nichts. Wisst ihr, was für ein Bild haben wir von Gott? Wenn ich sage jetzt mal, ich gehe doch davon aus, dass du ein Kind Gottes bist und dass du von ganzem Herzen Gott nachfolgen willst. Und dann legt dir etwas auf dem Herzen. Ich glaube, Gott möchte, dass ich das tue. Wirklich, ich weiß nicht, ich bete noch, bete und bete und irgendwie mir liegt es so auf dem Herzen, ich soll das tun für meinen Herrn und Heiland. Und dann tun wir das und dann zack, Blitz, alles vorbei. Falsch eingeschätzte Situation. So ist doch Gott nicht. Wisst ihr, wir wissen nicht immer das Ziel. Aber manchmal liegt uns etwas auf dem Herzen, es für Gott zu tun. Und dann sollte man tun. Und Gott ist in der Lage zu sagen, ich möchte es ein bisschen anders haben. Jetzt gehe ich mal, okay, und auf einmal steht was im Weg, okay, dann muss ich da gehen und dann steht auf einmal da was im Weg, okay, dann geht es in die Richtung und dann schaut man zurück. Herr, du hast wunderbar geführt. Aber das müssen wir doch Gott überlassen, uns zu leiten. Schaut mal, Apostel Paulus hat geplant. Er hatte einen Wunsch, ich möchte am Schwarzen Meer Gott verkündigen, Christus. Und dann geht er los. War das Gottes Wunsch, dass er das dort macht? Nein. Aber er hat so gefühlt, hat so empfunden, hat geplant. Und Gott hat ihn gehen lassen. Es war zufällig die gleiche Richtung. Und dann geht er. Und auf einmal, der Geist wehrte ihn. Nicht weiter. Okay, er war immer noch offen für den Geist Gottes. Und dann geht er in die andere Richtung und kommt dorthin, wo Gott ihn haben wollte. Herrlich, herrlich hat Gott geführt. Aber wisst ihr, wenn er nicht losgelaufen wäre, wäre er nie angekommen. Da wollen wir aufpassen, dass wir nicht nichts tun. Aus Angst, dass es vielleicht nicht das sein könnte. Gott wird uns führen. Gott wird uns führen. Und wenn du eine Aufgabe hast, gib nicht so schnell auf. Gib nicht so schnell auf. Am Anfang ist vielleicht die Euphorie da, dann geht die weg. Dann kommen erste Schwierigkeiten, dann läuft es nicht so und es stehen Menschen dazwischen, dann kommt irgendwas dazwischen. Und wie hier bei der Arbeit am Tempel, sei nicht mutlos. Sei nicht mutlos. Vielleicht dauert es länger, vielleicht wird es schwieriger, wie gedacht. Vielleicht gibt es manche Einwände, die hier und da vielleicht kommen. Mag sein, es ist sein Tempel. Es ist Gottes Tempel. Es ist nicht mein Tempel. Gott wird führen, Gott wird helfen. Und wisst ihr, das Wort galt ja allen, nicht nur die, was jetzt hier vor der Baustelle standen. Es galt für die, die die Bäume geschlagen haben und die was die Steine gemacht haben. Und jeder, es galt für alle. Ich bin bei euch. Es ist für den Herrn getan, egal welche Aufgabe es ist. Und dann dachte ich so heute, wisst ihr, bei uns baut der Herr die Gemeinde. Und dann schaut man vielleicht, weiß nicht, vielleicht nach rechts oder vielleicht auch nach links und dann sieht man eine Gemeinde, irgendwie baut da Gott mehr. Ihr Lieben, das ist ein Grund, um sich zu freuen. Das ist ein Grund, um sich zu freuen. Das ist der Tempel. Nicht dieses Gebäude hier. Gottes Tempel, seine Gemeinde. Und egal, ob wenn eine Seele hinzugefügt wird, zu diesem Tempel, Gott sei Lob und Ehre dafür. Wir dürfen uns freuen. Und der Herr, er wird den Tempel bauen, bis er vollendet ist. Und wenn es Rückschläge gibt und wenn der Teufel dasteht und dagegen ankämpft, er wird gebaut werden. Und Dieser Tempel wird ewig bestehen. Der wird nie wieder abgebrochen werden. Liebe Seele, willst du nicht zu diesem Tempel gehören? Und wenn wir nicht wissen, wie und was, Gott hat alle Ressourcen. Ja, heißt es, mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Scharen. Und du stehst da und sagst, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das und das schaffen soll, wie das überhaupt möglich sein soll. Und Gott wird es geben. Gott hat alles. Brauchst du Gold? Hier, bitteschön. Silber, auch da. Kraft, Mut, alles, was du brauchst, Leidensfähigkeit, Geduld, alles bei mir zu finden. Komm, ich gebe es dir. Und wie motiviert Gott? Er stellt diese Aufgabe in einen größeren Zusammenhang und gibt eine Perspektive. Er fördert, segnet und begleitet nicht nur Vergangenheit, sondern auch Gegenwart und Zukunft. Und wenn du einen einzelnen Stein trägst, sage ich jetzt mal so, ja, wenn du vielleicht eine Aufgabe hast, schon mal, und du etwas tust, das ist für jetzt getan. Wir tun das jetzt aneinander, aber es reicht hinein bis in die Ewigkeit. Es hat vor Gott einen Wert. Es hat einen Wert. Alles, was du tust, hat im ersten Moment, vielleicht scheint dir das, naja, was ist das schon für eine Aufgabe? Ja, ich muss da vielleicht fegen und da vielleicht wischen und da muss ich nach Kindern schauen und da muss ich Sonntagsschule machen und da muss ich was anderes machen und Geld spenden und an der Heizung arbeiten, wie auch immer. Du siehst es vielleicht so, Gott sieht es aus der Ewigkeit und sagt, es ist für mich getan. Und darum ist es Teil dieses ganzen Erlösungsplans, wenn es im Herrn getan ist, ist es nicht vergeblich. 1. Korinther 15, Vers 58, darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Und ich habe geschaut, okay, was ist denn das für ein Wort hier für Arbeit? Und es kann alles bedeuten. Paulus verwendet es in der Arbeit, in der geistlichen Arbeit für die Geschwister an dem und dem Ort. Aber er gebraucht es auch, wenn er sagt, dass er nicht zur Last fallen wollte und selber gearbeitet hat mit seinen eigenen Händen. Er war ja Zeltflicker. Alles, egal was es ist, wenn es für den Herrn getan ist, hat es einen Wert vor Gott. Und für die Ewigkeit, zu seiner Ehre, eine Ermutigung. Und wenn wir vielleicht frustriert sind, aufgrund irgendeiner Aufgabe, die wir haben, vielleicht ist der falsche Blickwinkel. Schau mal von Gottes Seite her. Wir sollen arbeiten und unser Bestes geben. Und der Herr wird dann seinen Teil dazu geben. Wisst ihr, diese Herrlichkeit, die können wir nicht bauen. Die können wir nicht bauen. Das kann nur Gott geben. Nur Gott allein kann diese Herrlichkeit geben. Aber er wird sie geben, wo man baut. Wo man ihm einen Raum, wo man ihm Raum gibt, den er mit Herrlichkeit füllen kann. Und er gebraucht uns nicht, weil wir unersetzlich werden und er unbedingt auf uns angewiesen ist. Nein, es ist seine Liebe. Er will mit uns gemeinsam dieses Werk tun. Und es ist eine Arbeit, die macht stolz. Ihr Lieben, die darf stolz machen. Ich arbeite an etwas Ewigem. Ich arbeite an etwas für meinen Gott. Es hat einen Wert. Es ist nicht umsonst getan, wie viele andere Dinge, die auf Erden von Menschen getan werden. Aber es macht auch demütig, weil ich weiß, ich brauche Gottes Hilfe. Er ist es, der das Gelingen gibt. Ich dachte so heute Morgen an unsere Kinder, als sie noch klein waren. Und wenn ich von klein spreche, meine ich Babys. Und jeder, der ein Baby hat, der weiß, wie das ist. Es kann schon sitzen und dann setzt man es so in diesen Kinderstuhl und gibt ihm so einen Löffel in die Hand und dann sitzt das Kind da. Aber es kann nicht essen. Und dann nimmt man so die Hand mit dem Löffel und tut so einen Brei rein und führt es zum Mund und sagt, toll machst du das. Und das Kind, das platzt vor Stolz. Und dann sagt man, komm, jetzt üben wir laufen. Und dann nimmt man das Kind und es strampelt mit den Beinen. Und dann sagt man, toll machst du das. Und dann strampelt es noch mehr. Wunderbar. Oh, wie oft ist es mit uns so? Es ist der Herr, der uns trägt. Und wir machen und tun und machen und wir sind von Gott abhängig. Ohne ihn schaffen wir das nicht. Aber wisst ihr, ich habe gedacht, Mensch, warum nimmt uns Gott nicht einfach von rechts nach links? Warum müssen wir uns da so abstrampeln? Er will, dass wir lernen. Wir werden immer an seiner Hand bleiben müssen. Wir werden ihn immer brauchen. Aber er will doch auch, dass wir mal sichere Schritte tun und dass wir vorwärts gehen und nicht immer wissen, was wir wissen nicht, was wir tun sollen. Dass wir erwachsen werden, im Leben stehen und sagen, ich gehe für den Herrn, ich arbeite für ihn. Wert für die Ewigkeit. Wisst ihr, Paulus zitiert Verse aus Haggai im Hebräer. Wir haben es gelesen in der Einleitung. Hebräer 12, die Verse 26 und 27. Seine Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Und 2. Petrus 3, Vers 2, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Alles, was erschaffen wurde, erschaffen ist, wird vergehen. Und was hat dann Bestand? Nur die ewigen Dinge, die geistlichen Dinge. Und verstehen wir, wenn wir hier draußen den Hof fegen und sagen, Herr, hilf mir, dass ich auch die Ecken sehe und ich fege, dieser Besen wird vergehen. Aber die Tat hat vor Gott einen Wert und die ist ewig. Und darauf kommt es an, auf diese ewigen Dinge. Und egal, was wir getan haben, es ist in diesem Plan Gottes zum Heil der Welt mit eingebaut. Und wenn eine Seele zum Herrn findet, oh, hat sich alles gelohnt. Alles hat sich gelohnt. Es gilt für uns, aufzuhören, auf die Vergangenheit zu schauen. Das hindert uns, vorwärts zu gehen. Und Salomo sagte in Prediger 7, Vers 10, sprich nicht, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren als diese? Nicht aus Weisheit fragst du so. Das ist nicht weise. Früher war alles besser. Ach, wie oft hört man das? Und wisst ihr, mich hat diese Kritik, dieser Jammer, der kam ja nicht von außen irgendwo, durch die Perser, durch die Samariter. Das war aus der eigenen Mitte, aus der Gemeinde selbst. Und wisst ihr, in vielen Bereichen ist man vielleicht auch, dass man aus egoistischen Gründen nicht anpackt, weil das bedeutet ja, dass mich was kostet, Zeit, Geld, wie auch immer, Kraft. Das kostet mich etwas und dann ist vielleicht die anfängliche Euphorie verpufft. Und dann geht es vielleicht nicht so ganz so leicht. Dann ist man nicht mehr so mit Freude dabei und dann zieht man alle anderen auch noch mit runter. Und das hält so auf. Das hält so auf. Wir sollen doch arbeiten. Sollen für den Herrn geben. Der Herr möchte uns zeigen, was zu tun ist. Und wenn es neue Dinge sind, sind es neue. Wenn alte, sind es alte. Aber er möchte doch weiterführen. Und wisst ihr, Man ist oft so gehemmt, was zu tun. Und auf der anderen Seite sieht man so diesen Berg, so von damals. Ach, wie war es doch damals so schön, ja. Aber wisst du, Gott will es auch schön machen. Wer sagt denn, dass Gott das nicht will? Gott will es geben. Gott will helfen. Und er will uns heute dazu gebrauchen, dass er mit seiner Herrlichkeit wohnen kann, seine Gemeinde gebaut werden kann. Und zurückzublicken, das macht keinen Sinn. Erstens, wir haben es schon oft gehört, die Zeiten sind anders. Ja? Wir müssen heute das tun, was der Geist uns heute sagt. Und zweitens, wenn man zurückblickt, dann vergisst man oft Gottes Mittun. Man sieht etwas und sagt, es war irgendwie so schön damals und wie war das doch so schön. Und man sieht nicht, dass man Gottes Gnade gebraucht hat. Und dann redet man und sagt, ja, wir haben damals so gemacht und wir haben damals so gemacht. Der Herr sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Man hat Gottes Hilfe gebraucht. Und Gottes Hilfe brauchen wir auch heute. Es hat sich nichts geändert. Wir brauchen ihn. Und warum sollte er uns heute nicht gnädig sein, wenn das damals war? Sein Wort und sein Geist sind doch da. Lasst euch in der Arbeit für den Herrn nicht entmutigen. Wisst ihr, ich dachte so, haben wir eigentlich für die Gemeinde eine Vision? Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Wisst ihr, im Geschäft ist manchmal so, wo sehen Sie sich in 10 Jahren? Und dann macht man so einen Plan, zack, zack, zack. Ich meine nicht, dass wir einen Plan machen müssen, aber haben wir für die Gemeinde eine Vision, wie es in 10 Jahren sein könnte? Vielleicht sagen wir, ach, das ist mir alles überhaupt nicht wichtig. Mir ist wichtig, ich komme am Sonntag, dann wird hoffentlich einigermaßen was gebracht und dann gehe ich auch wieder heim. Das reicht mir vollkommen aus, können wir sagen. Aber haben wir eine Vision, ihr Lieben? Ich habe eine Vision für die Gemeinde. Ich sehe unsere Kinder und sage, ach, in 10 Jahren, dass sie doch alle Gott dienen würden. Und die Kinder, die dann in der Jugend sind, der sagt, dass es keine Jugend ist, die man anschieben muss, sondern die sagen, das ist eine Entscheidung. Ich habe mich für den Herrn entschieden, ich gebe alles für ihn. Und die Jugendlichen, dass sie dann verheiratet sind, einen Ehepartner, einen Gläubigen haben und dass sie nicht in der Versenkung irgendwo verschwinden, sondern sagen, Herr, jetzt sind wir eine dreifache Schnur, was können wir für dich tun? Und dann die mittleren Alters, ja, die dann irgendwo auch da sitzen und nicht sagen, komm, lassen wir die Jüngeren machen, sondern ich will bis zum letzten Atemzug alles geben für mein Heiland. Und die Alten, die dann in der Ewigkeit beim Herrn sind, die es geschafft haben. Und dann sagt man, okay, erinnerst du dich noch an den und an die? Ach, wie ist die für den Herrn gestanden? Haben wir eine Vision? Haben wir Gedanken, Pläne, Wünsche? Und dann zu sagen, Herr, ich weiß nicht, ob das mal wahr wird. Aber Herr, was kann ich tun, damit das erreicht werden kann? Was willst du von mir? Kann ich etwas tun, damit meine Kinder sich zu Gott bekehren? Kann ich etwas tun, um die Jugend irgendwie zu motivieren? Kann ich irgendwas tun, um den Geschwistern ein Trost zu sein, eine Hilfe zu sein? Kann ich etwas tun, um den alten Geschwistern diese Kraft, ihnen Beistand zu geben, bis zum Schluss auszuharren auf den Herrn? Was kann ich tun? Lasst euch nicht entmutigen. Schaut vorwärts. Schaut vorwärts. Schaut aufwärts zu Gott, der alles geben kann, der helfen will. Wisst ihr, Gott hört Kritik. Und sie mag berechtigt sein. Aber wisst ihr, der Auftrag rückt hier in den Mittelpunkt. Und Gott spricht Trost aus, am Tempel zu arbeiten. Wer hat am Tempel gearbeitet? Der Haggai, Zerubabel, Joshua, auch das Volk. Es ist nicht nur ein Wort für die, die irgendwie in der Verantwortung stehen, die vielleicht am Wort dienen, irgendwie die Älteste sind. Es ist ein Wort für alle. Wir müssen alle bauen. Baut, packt an. Und wisst ihr, äußerlich gesehen, das hat so alles dagegen gesprochen. Das hat so alles dagegen gesprochen. Der Enthusiasmus war weg, die finanziellen Mittel waren nicht da. Vielleicht haben wir auch so Sachen, wo wir sagen, Mensch, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie, wie das soll das werden und so. Gott kann es geben. Gott kann es tun. Gottes Wort und sein Geist, sind die noch unter uns? Geschwister, ist Gottes Wort noch unter uns? Ist sein Geist noch unter uns? Wenn nicht, dann will ich hier nicht mehr sein. Gottes Wort ist da, sein Geist ist da. Dann haben wir diesen Auftrag, sei stark und arbeite. Jetzt gilt es, gehorsam zu sein. Bereitwillig. Herr, zeige mir, was mein Teil ist. Schenk Gnade, dass ich es tun kann. Schenk den Mut, es zu tun. Und Gott ruht nicht, bis er am Ziel ist. Und er sagt, arbeitet. Und im Urtext ist es ein Wort, ist ein Befehl, arbeitet. Pack mal's an, so in der Richtung. Jetzt aber los. Frisch ans Werk. Manches würde anders sein, wenn man es einfach tun würde. Einfach dienen würde. Einfach arbeiten würde. Mit Herzblut, mit Leidenschaft für Gott. Mit Feuereifer. Aber dieses Arbeitet gilt auch den Schwärmern. Das heißt, arbeitet, wartet nicht, dass irgendwas passiert. Und wenn wir auch für die Einheit beten, verstehen wir, wartet nicht, dass da irgendwie, weiß nicht was, runterkommt. Frag dich doch, Herr, was muss ich beitragen zu dieser Einheit? Was ist mein Teil? Wie muss ich reden? Wie muss ich mich verhalten? Was kann ich tun von meiner Seite? Und der Herr wird es geben. Die Herrlichkeit des Herrn, sie wird kommen. Aber du arbeite an dir. Und Gott gibt seinen Segen. Psalm 127, Vers 1. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Und wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Man sagt hier, siehst du, da steht's. Der Herr baut. Ja, ist nicht alles, was da steht. Wenn der Herr nicht baut, und es ist so, darauf kommt's an. Darauf kommt's wirklich an. Aber wenn der Herr das Haus nicht baut, dann heißt, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wir haben eine doppelte Verneinung. Jetzt ändern wir mal den Satz. Wenn der Herr das Haus baut, dann arbeiten nicht umsonst die daran bauen. Nicht umsonst, wenn der Herr mitbaut. Warum wollen wir bauen? Wie können wir bauen? Aufgrund der Zeit, wir haben, denke ich, schon manches gehört, was wir vielleicht für uns mitnehmen können. Ich will nur noch ein paar Stichworte sagen. Beten für die Gemeinde, immer, immer. Einander trösten, ermutigen, helfen, in den alltäglichen Dingen auch, praktisch. Dem anderen sagen, was der Geist uns anleitet. Ja, oh, wie liegt uns so oft, so viel auf dem Herzen, was wir dem anderen sagen möchte. Ihr Lieben, wenn wir sagen, was der Geist uns anleitet, wird es immer zum Guten sein. Tun am anderen, was der Geist uns anleitet. Sagt schon mal, da ist einer, der braucht eine Hilfe. Die Liebe Gottes ausleben im Umgang miteinander. Oh, wünschte ich, dass es noch mehr wäre. Herrlich, wie es ist, wenn es noch mehr wäre. Ja, dass man sich annehmen kann. Dass man füreinander da ist. Und wenn wir manches anders vielleicht sehen und vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich bewerten, dass wir uns einander annehmen können und dass wir verstehen. Ich meine, wenn der Geist Gottes in mir wirkt, dann kannst du nicht sagen, dass er in anderen auch wirkt, oder? Doch, er wirkt in jedem. In jedem seiner Kinder. Und dass wir das verstehen, okay, er wirkt auch im anderen. Und ich kann auch nicht urteilen darüber, wie der Geist den anderen führt. Kann ich auch nicht machen. Annehmen. Wir bauen, indem wir Gottes Wort gehorsam sind, indem wir Freude ausstrahlen, zum Frieden beitragen, unsere Dankbarkeit zeigen, Verantwortung übernehmen, uns beteiligen an den Aufgaben, offen sind für andere Aufgaben, uns anspornen, indem wir einander vergeben und indem wir Hoffnung ausstrahlen. Der Herr sagt, seid stark. Seid getrost und arbeitet. Das ist ein Befehl Gottes. Und dann sagt er so wunderbar, ich bin bei euch, ich bin mit euch. Das Wort, mein Geist, soll in eurer Mitte bleiben. Sie sind da und sollen bleiben. Fürchtet euch nicht. Wunderbar. Und dann diese herrliche Verheißung, ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben. Das sagt der Herr. Und darum, der Herr baut, baue mit. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen.